Lilien eine kleine getrocknete Marille geschenkt. Karl, schön, dass ihr wieder da seid. Und danke, dass ihr Süßigkeiten mitgebracht habt. Und die war wirklich köstlich. Und das Besondere daran ist, wenn man sich ein bisschen bemüht, kann man dann noch einen kleinen mandelartigen Kern rausholen aus dem Kern der Marille. Der ist echt super gewesen. Und so werden wir jetzt den Römerbrief angehen. In den kommenden Wochen beschäftigen wir uns mit diesem Brief. Er ist köstlich, mit vielen, vielen Überraschungen. Kein Wort von mir ist notwendig, um den Römerbrief euch schmackhaft zu machen. Ich zitiere da einfach Martin Luther dazu. Er sagt, diese Epistel ist das eigentliche Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauterste Evangelium. Sie, also die Epistel, dieser Brief, sie ist es wohl würdig und wert, dass ein Christenmensch nicht nur sie von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern dass er auch täglich damit als mit täglichem Brot der Seele umgehe. Denn sie kann nimmer zu viel und zu gründlich gelesen oder betrachtet werden. Je mehr sie behandelt wird, umso köstlicher wird sie und schmeckt sie. Also nehmt den Römerbrief, lest jeden Tag darin, denkt darüber nach, lernt ihn auswendig. Oder lernt wenigstens ein Kapitel auswendig. Oder lernt wenigstens einen Vers pro Predigt auswendig. Lasst euch das Evangelium schmecken und auf der Zunge zergehen. Aber was wird da geschehen? Augustinus hat den Römerbrief gelesen und wurde gläubig und hat die westliche Kultur für die nächsten 1000 Jahre geprägt. Martin Luther hat den Römerbrief gelesen und es ist ihm klar geworden, dass alles Gnade ist und dann ist die Reformation losgegangen. Was wird in deinem Herz, in deinem Leben passieren? Was wird uns alles passieren, wenn wir den Römerbrief lesen? Beten wir miteinander. O Herr, bitte sprich zu uns durch dein Wort. Herr, wir loben dich, dass du überhaupt redest. Und wir danken dir, dass du jetzt da bist, um das zu tun. Amen. Warum hat Paulus den Römerbrief geschrieben? Er wollte nach Rom und von Rom aus wollte er nach Spanien, das kannst du in Kapitel 15 nachlesen, seine Pläne. Dazu suchte er Unterstützung von den Christen in Rom. Die haben schon viel von Paulus gehört. Gutes und Schlechtes. An einigen Stellen geht er deswegen über das Verleumderische, auf dieses verleumderische Gerede über ihn ein. Er wird sich vorstellen im Römerbrief, sich und das Evangelium, die gute Nachricht, damit er ihre Unterstützung gewinnt. Aber Paulus hat auch schon viel von den Christen in Rom gehört. Und deswegen geht er auch auf ihre Situation ein. Er wird versuchen, ihnen so gut wie möglich zu helfen. Das heißt, er wird ganz klar machen, dass das Evangelium, die gute Nachricht, handelt von Jesus Christus. Er wird aufzeigen, wie das Evangelium Menschen verbindet, wie sie miteinander und untereinander verbunden sind. Und er wird erklären, wie das Evangelium die Gläubigen rettet. Und das alles sehen wir jetzt in der Einleitung vom Römerbrief, die wir miteinander heute lesen. Und jeder Satz ist eigentlich wie so eine kleine Nuss, die man knacken und dann genießen kann. Deswegen sage ich euch, das ist nur der Anfang jetzt. Und lest, denkt daheim nochmal drüber nach und lest ihn immer wieder und betet und genießt das Evangelium seines Sohnes. Das Evangelium handelt von Jesus Christus. Da steht in den Versen 1 bis 7, Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach aufgrund der Totenauferstehung. Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Das Evangelium handelt von Jesus. Es ist von Gott nach den Schriften, durch die Apostel, über Jesus Christus in den Geliebten, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen. Das kannst du haben dann auswendig lernen. Es kommt von Gott, das Evangelium. Es wurde nicht von Menschen ausgedacht. Deswegen fängt es so an, Verse 1 und 2. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Menschen schaffen es nicht, Gott von sich aus zu erkennen. Wir tappen im Dunkeln herum. Wir können uns schon Gedanken darüber machen, wie wir gern Gott hätten. Da kommt so eine Art netter Opa raus. Aber ist das der richtige Gott? Wir schaffen es nicht von uns aus, den richtigen Gott zu erkennen. Und wir schaffen es auch nicht von uns aus, mit diesem Gott in eine positive Beziehung zu kommen. Es schafft nur Gott. Deswegen kommt das Evangelium, die gute Nachricht von Gott. Aber es ist nach den Schriften. Gott weist darauf hin, im ganzen Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, spricht Gott darüber, über die gute Nachricht. Deswegen ist der Römerbrief voller Zitate daraus. Das Alte Testament bestätigt das Evangelium. Und es wird durch die Apostel weitergegeben. Das ist das Neue Testament. Paulus bezeichnet sich ja da als einen Apostel. Wie Petrus und Johannes. Er war der Letzte, der berufen wurde. Das Evangelium ist dann von den Aposteln weitergegeben worden. Und heute haben wir diese Worte im Neuen Testament. Diese Augenzeugen bestätigen das Evangelium. Wovon handelt es? Es ist über Christus. Da steht in Vers 3 am Anfang, über seinen Sohn. Er ist der Inhalt der guten Nachricht des Evangeliums. Es ist eine gute Nachricht über Jesus. Paulus fasst es da zusammen in den Versen 3 bis 4. Über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Zwei Verse fassen das ganze Evangelium zusammen. Das Evangelium ist historisch wahr. Es ist nicht hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen passiert. Es ist tatsächlich in der Geschichte verankert. Und innerweltlich stammt Jesus von diesem berühmten König David ab. Er ist ein wahrer Mensch. Mit Geschichte, mit Kultur, mit Herkunft, mit Vorfahren. Aber er ist mehr als ein Mensch. Jesus ist auch wahrer Gott. Warum sage ich das? Es steht hier, dass er Sohn Gottes ist. Und was von Gott ausgesagt wird, das wird auch von Jesus gesagt. Zum Beispiel in Vers 6 liest du, dass Jesus Menschen berufen hat. Und in Vers 7 ist es Gott, der beruft. Und es gibt nur eine Quelle für Friede und Gnade in Vers 7, Gott unser Vater. Und Jesus Christus. Jesus ist wahrer Gott. Vers 4 könnte natürlich missverstanden werden. Könnte sein, dass du dich jetzt fragst, ist er erst zu Ostern Gottes Sohn geworden? Wenn du das da so liest. Nein, Jesus war und ist und bleibt immer Gottes Sohn. Das macht der Rest des Römerbriefs dann klar. Was hat also der Heilige Geist zu Ostern dann getan? Wovon spricht Paulus hier? Es steht da, dass der Heilige Geist Jesus durch die Auferstehung in Kraft eingesetzt hat. Und seit diesem historischen Zeitpunkt ist Jesus als Messias, als der versprochene König, der Retter Gottes, seit der Auferstehung ist er bestätigt. Das ist da passiert. Deswegen ist er unser Herr, wie da steht am Ende von Vers 4. Der Messias der Juden ist der Herr aller Völker. Wir anerkennen seine Herrschaft. Das Evangelium handelt von Jesus Christus. Es geht über Jesus Christus. Und es ist für die Nationen. Jesus Christus regiert in Kraft über jeden Menschen. In Vers 5 lesen wir etwas von allen Nationen. In Vers 16 kannst du lesen, dass jeder Mensch angesprochen ist. In Vers 14 liest du, dass es für Griechen und Barbaren, also wie wir, also Nicht-Griechen, nicht gescheit reden können, also nicht Griechisch reden, für Griechen und Barbaren gilt das. Für Gebildete und Ungebildete. Für solche, die sich wenig Gedanken machen und solche, die sich viele Gedanken machen. Ich wünsche dir übrigens, dass du dir noch mit den anderen 50% deines Gehirns auch noch Gedanken machst. Das ist ein bisschen halbherzig da, die ganze Sache. Das Evangelium ist für jeden, egal wie viele Haare ihr noch habt. Oder wo ihr herkommt, oder wie viele Gedanken ihr euch macht. Welche Sprache ihr sprecht. Alle Menschen liebt Gott für die Nationen, für alle Nationen. Er liebt alle Menschen, sogar uns. Das Evangelium wirkt in den Geliebten. Da steht ja, dass es zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen ist, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Evangelium wirkt in den Geliebten, seine Liebe verändert. Jesus begegnet uns im Evangelium und erweckt unser Vertrauen. Er liebt uns, er ruft uns, er schenkt uns Gnade und Barmherzigkeit und Frieden. Er verändert uns. Und dann gehört ihm unser Leben ganz. Und das führt zum Glaubensgehorsam. Steht da, es ist zum Glaubensgehorsam das Evangelium. Das Evangelium wirkt diesen Glaubensgehorsam in uns. So war es schon bei Abraham. Abraham haben wir ja vor kurzem auch in Predigten betrachtet. In Hebräer 11, Vers 8 siehst du, da steht, durch Glauben war Abraham gehorsam. Die richtige Antwort auf das Evangelium, auf die gute Nachricht über Jesus, ist Vertrauen auf Jesus. Aber welcher Jesus? Der nette junge Mann mit den Sandalen, der lieb ist zu Kindern und Tieren? Nein, der echte Jesus, der historische Jesus. Jesus Christus, unser Herr, steht da. Einem Herrn bin ich gehorsam. Einem Gott bin ich gehorsam. Und das ist nicht gefährlich, denn Jesus ist nicht irgendein selbsternannter Kalif, der Selbstmordattentäter ausschickt. Er ist der, von dem wir und alle Menschen Frieden und Gnade bekommen. Und es ist sehr gut für uns, ihm voller Vertrauen zu gehorchen. Das Evangelium ist für seinen Namen, steht in Vers 5. Das heißt, zu seiner Ehre passiert das alles. Das Evangelium handelt also von Jesus. Es ist Gottes Idee. Es ist wahr, bestätigt durch das Alte Testament und die Augenzeugen im Neuen Testament. Es ist für alle Menschen. Jesus beruft und liebt uns in den Glaubensgehorsam hinein. Und das alles macht ihm Ehre. Das Evangelium handelt von Jesus Christus. Und das verbindet uns miteinander. Das Evangelium verbindet Menschen. Das sind die Verse 8 bis 15, in der Paulus so ein bisschen die Beziehung zwischen sich und den Gemeinden, den Gläubigen in Rom beschreibt. Und da muss man ein bisschen auf die besondere Situation der Christen in Rom eingehen. Einige Jahre vorher hat der Kaiser Claudius im Jahr 49 Juden aus Rom rausgeschmissen, weil die haben dauernd Tumulte veranstaltet wegen diesem Christus oder wie der nochmal heißt. Das haben die Römer nicht so ganz genau gewusst, aber es ist bestimmt um Jesus Christus gegangen. Da ist Aufruhr da gewesen in Rom. Das war lebhaft. Die Christen haben über Jesus geredet an den Straßenecken und überall und da ist diskutiert worden und gestritten worden. Und dauernde Tumulte und der Kaiser hat dann Juden rausgeschmissen. Das heißt, einige Jahre waren in Rom sicher weniger Judenchristen als Heidenchristen. Ungefähr 5 Jahre später haben die dann langsam wieder zurückkommen können und da hat es dann Spannungen gegeben. Paulus macht jetzt klar, wie stark das Evangelium diese Leute verbindet und alle Christen verbindet. Das Evangelium macht nämlich dankbar. Er sagt da in Vers 8, aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer aller wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Es macht dankbar, was Jesus tut. Und natürlich, es macht auch sichtbar. Jesus führt uns nicht in ein besseres Privatleben hinein. Es geht nicht darum, dass du besser schlafen kannst und mehr Erfolg hast bei der Gartenarbeit. Obwohl das wichtig ist alles, natürlich. Aber das Evangelium macht sichtbar. Da steht ja, dass der Glaube bekannt wird in der ganzen Welt. Das Evangelium macht auch ernsthaft. Paulus spricht so weiter, denn Gott ist mein Zeuge. Das ist sehr ernst, was er da sagt. Und es macht herzlich. Gott ist mein Zeuge, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, zu euch zu kommen, denn mich verlangt sehr, euch zu sehen. Das Evangelium führt zu Gebet und zu Sehnsucht. Andere Gläubige sind uns nicht mehr egal. Dabei geht es nicht nur um die verfolgten Christen in Nordkorea. Beten wir für sie. Beten wir für sie. Es geht auch um die Geliebten Gottes, die jeden Sonntag vor oder hinter dir sitzen und die dir trotzdem immer noch so fremd sind. Das Evangelium macht herzlich und es macht gegenseitig dienstbar. Austausch passiert, Frucht wächst da. Er will ja nach Rom kommen. Warum? Damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden. Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Verse 11 bis 12. Das heißt, wir haben etwas füreinander. Der Heilige Geist hat uns das gegeben, deswegen heißt das geistliche Gnadengabe. Keiner ist nur Konsument. Wir alle haben etwas zu geben. Wenn wir uns begegnen, trösten wir uns gegenseitig. Was hat der Heilige Geist dir gegeben? Das Evangelium verbindet Menschen und das Evangelium verpflichtet sogar, sagt Paulus da in den Versen 14 und 15, sowohl Griechen als auch Nichtgriechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Daher meine Bereitschaft, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Das ist so ähnlich wie das Spendengeld von letzter Woche, da haben wir ein Seminar in der Gemeinde gehabt und einige, die dabei waren, viele waren dabei und haben dann irgendwie einen Beitrag zu den Kosten leisten wollen. Ich habe das mit Henry zusammen gezählt. Wir haben das gezählt und unterschrieben und sobald es in meiner Tasche war, hat das gebrannt. Das muss ich wieder loswerden, das gehört nicht mir. Das gehört der Gemeinde. Genauso ist das Evangelium. Es ist von Gott für alle. Ich muss das weitergeben. Ich bin verpflichtet den anderen Menschen und Gott gegenüber. die gute Nachricht weiterzusagen. Paulus wäre dazu bereit gewesen, als erster in Rom von Jesus zu reden, und er ist immer dazu bereit. Auf diese Art verbindet das Evangelium uns Menschen. Es macht uns dankbar. Es wird sichtbar. Es macht uns ernsthaft und herzlich, dienstbar, und es verpflichtet uns, das weiterzugeben. Es macht uns auch bereit, anderen von Jesus zu erzählen, auf viele verschiedene Arten. Ich bin so dankbar, dass wir als Gemeinde da irgendwie ein bisschen bei OAC auf den Zug aufspringen können und mitmachen können und dass wir uns mit engagieren. Das ist so super. Und das ist eine Art, die wir als Gemeinde machen. Und es gibt viele Arten, wo wir versuchen, das Evangelium weiterzugeben. Denn es macht uns bereit, von Jesus zu erzählen. Wie geht's dir jetzt? Vielleicht sinkt dein Herz und du lobst Gott. Es ist gewaltig, was das Evangelium alles tut. Wie Jesus ist und wie er handelt. Und du freust dich über das Evangelium. Vielleicht geht es dir so, aber vielleicht bist du jetzt auch traurig. Vielleicht geht es dir schlecht. Du hast noch nie für Karl gebetet. Oder für Renate. Oder für Esther. Die sind dir egal. Herzlichkeit. Sichtbarer Glaube, gegenseitiger Dienst, alles Fehlanzeige. Jesus ehren, ihm gar gehorchen, das lässt dich kalt. Du fühlst dich vor Gott tot. Vielleicht bist du traurig und du denkst jetzt, das Evangelium ist nichts für mich. Aber das stimmt nicht. Gerade für dich ist das Evangelium etwas. Weil das Evangelium Leben schenkt. Durch das Evangelium wirkt Gott dauernd in uns Wachstum und Veränderung. Weil es ist eine Kraft, die uns rettet. Und das ist der letzte Punkt der Einleitung. Das Evangelium rettet die Gläubigen. Die Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil, jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart. Aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Paulus ist wahnsinnig stolz auf das Evangelium, das drückt er da ein bisschen in leichter Untertreibung aus. Ich schäme mich nicht. Das heißt eigentlich, ich bin wahnsinnig stolz auf das Evangelium. Wieso? Das Evangelium rettet. Es bewahrt Menschen vor dem Untergang, wenn wir Gott begegnen, und wir werden Gott begegnen. Wir werden nicht zerstört, wir werden nicht verurteilt, wir sterben nicht bei dieser Begegnung. Wieso? Weil das Evangelium uns gerecht macht. Es macht lebendig. Da steht ja, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aber wie macht das Evangelium das? Ich bin ja Hilfslehrkraft für Religion. Und vor Weihnachten hat die Vorklasse einen Weihnachtsbaum aufgemalt und uns frohe Weihnachten gewünscht. Das ist sehr nett. Aber der Baum ist tot, der Weihnachtsbaum. Kein Leben. Die Früchte sind nur aufgemalt und drangehängt. Der endet im Ofen. Bei einem Apfelbaum ist es ganz anders. Der Apfelbaum ist lebendig. Und Früchte wachsen einfach, weil der Baum lebt. Die nächsten Wochen im Römerbrief werden wir noch darüber sprechen, warum wir alle in Gottes Augen zuerst tot sind. Wir sind getrennt von ihm zunächst einmal. Wir sterben deshalb getrennt vom Leben. Und die Frage ist, wie wird man zu einem lebendigen Baum? Wie wird aus einem Christbaum mit drangehängten Früchten ein lebendiger Apfelbaum mit Äpfeln? Wie kann das funktionieren? Dazu brauchen wir Gottes Kraft, Schöpferkraft, Retterkraft. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung. Durch das Evangelium überstehen Menschen Gottes gerechtes Gericht. Rettung hängt nicht mehr von meinen Gefühlen ab. Rettung hängt nicht von meinen Taten ab, von meinen Leistungen. Rettung hängt ab vom Evangelium seines Sohnes. Im Evangelium wird nämlich Gottes Gerechtigkeit offenbar. Gottes Gerechtigkeit. Für Martin Luther war das der Knackpunkt. Zuerst hat er diesen Begriff gehasst. Er sagt, ja, reicht es, ist es noch nicht genug, dass Gott uns verurteilt, auf ewig verdorben durch den Sündenfall und die 10 Gebote, die drücken uns auch noch nieder, weil wir können sie nicht halten. Und jetzt kommt sogar noch das Evangelium daher und redet davon, wie gerecht Gott ist, wenn er uns dann bestraft. Er hat diesen Ausdruck gehasst. Muss denn Gott durch das Evangelium den Schmerzen noch Schmerzen hinzufügen und uns durch das Evangelium zusätzlich seine Gerechtigkeit und seinen Zorn androhen? Ist das hier gemeint? Gott ist gerecht und er verurteilt Menschen zu Recht, die ihn und seine Worte und seine Werte ablehnen, die sagen, ich pfeife auf diesen Gott, ich will nicht gehorsam sein und ich tue, was ich will, weil es geht um mich. Und seine Ehre ist mir egal. Ja, da ist Gott sehr gerecht, wenn er solche Menschen richtet. Und geht es darum, hat sich Luther gefragt, so hat er es verstanden. Und deswegen hat er das gehasst, diesen Ausdruck, Gottes Gerechtigkeit. Oder geht es darum, wie Gott solche Menschen wie wir, wie mich, gerecht macht? Luther berichtet, endlich achtete ich in Tag und Nacht während dem Nachsinnen, durch Gottes Erbarmen, auf die Verbindung der Worte, nämlich die Gerechtigkeit Gottes wird darin geoffenbart. Wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da habe ich angefangen, die Gerechtigkeit Gottes so zu begreifen, dass der Gerechte durch sie als durch Gottes Geschenk lebt, nämlich aus Glauben. Und wie Luther das kapiert hat, ist die Reformation losgegangen. Nun fühlte ich mich ganz und gar neu geboren und durch offene Pforten in das Paradies selbst eingetreten. So sehr das Wort Gottes Gerechtigkeit vorher gehasst hat, mit umso größerer Liebe pries ich dieses Wort als das für mich Süßeste. So sehr war mir diese Paulusstelle wirklich zur Pforte, zum Paradies. Gott schenkt Gerechtigkeit denen, die es nicht verdient haben. Er schenkt Leben. Wie macht Gott uns gerecht, ohne selbst ungerecht zu werden? Wie rechtfertigt er Sünder, also Menschen, die auf Gott pfeifen, wie rechtfertigt er uns Sünder so, dass gleichzeitig seine eigene Gerechtigkeit sichtbar wird und wir gerecht gemacht werden? Wie erklärt Gott die Ungerechten zu Gerechten, ohne selbst ungerecht zu werden? Durch Vertrauen auf Jesus, durch das Evangelium, durch Glauben. Deswegen ist das Evangelium nicht das ABC des Christenlebens. Das Evangelium ist das A bis Z des Christenlebens. Es startet mit Glauben, aus Glauben. Und es endet mit Glauben. Glaube ist die Grundlage. Glaube ist das Ziel. Vertrauen auf Jesus. Dieser Glaube ist nicht unsichtbar, hat echte Auswirkungen, aber er ist keine Leistung. Er ist kein Verdienst, er ist keine Bezahlung. Gott spricht uns nicht frei wie mit einem Kredit, den man dann hinterher abstottern muss. Gott spricht uns gerecht, weil er gerecht ist. Wir müssen nichts abstottern, weil Jesus am Kreuz alles bezahlt hat. Und Gott ist gerecht, weil da ist die Strafe verhängt und durchgeführt worden, die wir verdienen. Und jetzt ist es bezahlt und das gilt für mich. Deswegen bin ich frei. Und Jesus ist auferstanden aus den Toten und deswegen sehen wir, dass das stimmt, dass das funktioniert hat. Jesus hat für uns bezahlt. So rettet er vor dem Gericht. Alle, die auf Jesus vertrauen, leben. Er rettet jeden. Das ist unglaublich. Jeden. Den Juden zuerst und auch den Griechen. Und wir sind alle Griechen in dieser Beziehung. Er rettet jeden, der Jesus vertraut. Wir überstehen das Gericht. Das ist eine gute Nachricht. Woher kommt jetzt dieser Glaube? Gott ruft uns in seine Liebe. Er weckt in uns das Vertrauen. Gott selbst erreicht sein Ziel, dass er überall Glaubensgehorsam weckt. Er rettet. Was jetzt? Es ist gewaltig, wenn man sich das vor Augen haltet. Und tu das immer wieder. Denk nochmal darüber nach in der kommenden Woche. Was jetzt? Wir haben etwas füreinander. Deswegen kein Rückzug voreinander. Teile das, was Gott dir für uns gegeben hat. Wir haben etwas füreinander. Wir haben auch etwas für andere. Das Evangelium haben wir, die gute Nachricht. Seien wir wahnsinnig stolz darauf und geben wir es weiter, auf die verschiedensten Arten. Aber tun wir es, geben wir es weiter, gib es weiter. Wir haben etwas für andere und wir haben etwas für Gott. Ehre, Gehorsam, Liebe. Halte nichts zurück. Gib ihm alles. Aber vor allem und vor all dem hat Gott etwas für uns. Er wirkt, er liebt, er heiligt, das heißt, er verwandelt uns immer mehr. Er handelt in der Geschichte. Er stirbt, er steht von den Toten auf. Er rettet, er macht gerecht. Beten wir miteinander. Nehmen wir uns kurz eine halbe Minute Zeit, dass jeder still für sich, ohne laute Worte zu sagen, reagiert. Vater im Himmel, wir loben dich dafür, dass du diese Idee gehabt hast, das Evangelium, dass du einen Rettungsplan entworfen hast und ihn umsetzt. Herr, wir staunen, dass du so liebevoll bist. Und Jesus, wir loben dich, weil es im Evangelium von vorne bis hinten um dich geht. Herr, wir loben dich dafür, dass du ein echter Mensch geworden bist für uns. Obwohl du ein echter Gott bist, der wahre Gott. Herr, wir loben dich dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Und wir keine Angst haben müssen vor dem Gericht Gottes, wenn wir auf dich vertrauen, werden wir es überstehen, Herr. Wir danken dir so sehr dafür. Danke, dass unser Leben jetzt einen Sinn hat, eine Richtung, nicht auf den Untergang zugeht, sondern dass du in uns wirkst, dass du uns beschenkst, dass du uns immer mehr zu etwas machst, was dir Ehre macht, was dich lobt. Herr, lass uns brennen für dich und für dein Evangelium. Herr, zünd uns an, wenn wir so kalt und lau sind. Hilf uns, dass wir umkehren und Buße tun, wenn wir uns so von dir entfernt haben. Hilf uns, dass wir dir das bekennen und um deine Vergebung bitten. Hey, danke dir so sehr, dass du vergibst, weil du treu und gerecht bist. Es ist alles bezahlt. Herr, wir loben dich dafür, dass du wirkst in uns. Und wir bitten dich, mach weiter damit. In uns im ganzen Welt und in der ganzen Welt. Zu deiner Ehre. Amen.